Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 27, die ersten vier Verse. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrenne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und David blieb bei Achish in Gad mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Wir haben es hier zu tun mit einem Abschnitt aus dem Leben Davids. Ich möchte Folgendes voranschicken. Ein Ausleger hat das 1. Samuel-Buch als das Buch vom König bezeichnet. Und tatsächlich geht es ja in diesem Buch nicht in erster Linie um Samuel, sondern um den König David, der hier noch der verborgene König Israels ist und dessen Leben aufs engste mit dem ersten König Israels, mit Saul, verknüpft ist. Das wird hier in den Kapiteln 27 bis 31 dadurch sehr deutlich, dass das Geschick Sauls und das Davids parallel zueinander geschildert werden. Wenn wir uns das tragische Ende Sauls anschauen und den Fortgang in der Geschichte Davids, dann könnte man schließlich auf den Gedanken kommen, David ist halt der bessere Mann gewesen. Dass das eben nicht der Fall war, will uns der Heilige Geist durch diese Kapitel lehren, indem er uns das böse Verhalten Davids vor Augen stellt und die Tatsache, dass seine Wiederherstellung, seine Zurechtbringung allein der Gnade Gottes zu verdanken war. Es besteht von Natur aus kein Unterschied zwischen Saul und David. Es bleibt nichts, was uns dazu berechtigen könnte, David auf einen höheren Sockel zu stellen als Saul. Die Schrift lehrt uns, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den Menschen in ihrer Beziehung zu Gott. Das ist wichtig. Wohl im Verhalten untereinander, wenn wir jetzt von moralischen Gesichtspunkten ausgehen, gibt es Unterschiede. Das Verhalten des einen ist etwas anders ausgeprägt als das des anderen. Aber in Beziehung zu Gott gibt es keinen Unterschied. Denn es ist hier kein Unterschied, schreibt Paulus im Römerbrief. Sie sind alle ohne Ausnahme Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wie kommt das eigentlich, dass wir so viele Unterschiede machen unter den Menschen? Das Problem liegt darin, dass wir von einzelnen Sünden und von einzelnen Arten des Verhaltens ausgehen. Und da kommt der eine vielleicht etwas besser weg als der andere. Und in der Regel wir selbst natürlich immer besser als die anderen, das ist klar. Das ist unsere Art, so zu denken. Wir machen den Fehler, dass wir nicht von der Natur des Menschen ausgehen. Und da gibt es eben keinen Unterschied. Was die äußere Ausprägung angeht, wohl, aber nicht, was den Kern des menschlichen Herzens anbetrifft, im Blick auf seine Beziehung zu Gott. Und da ist jeder Mensch zunächst einmal ein Rebell Gott gegenüber und ist ein solcher, der in allen Dingen all das, was er begehrt, nur für sich selbst begehrt und nicht für Gott begehrt. Das ist das große Problem im Herzen des Menschen. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen den Einzelnen. Da sind wir alle aus dem gleichen adamitischen Holz geschnitzt. Seit dem Sündenfall gibt es keinen Unterschied im Blick auf unsere Beziehung zu Gott. Wir sind alle ohne Ausnahme Sünder, trachten nicht danach, Gott zu verherrlichen, neigen zu allem Bösen, zu allem Unguten, zu all dem, was Gott missfällt. Das ist unser natürlicher Herzenszustand. Wenn wir das erkannt haben, haben wir Entscheidendes erkannt. Und wir wundern uns nicht darüber, dass viele in unserer Zeit auf dem Weg nach Rom sind, weil sie eben von einzelnen Sünden in ihrem Leben ausgehen und nicht von der verdorbenen Natur des menschlichen Herzens. Da ist man dann auch offen für ihr Wege. Das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir das erkannt haben. Und so gab es auch keinen Unterschied von Natur aus zwischen Saul und David. David war nicht besser als Saul. Es gab auch keinen Unterschied zwischen Esau und Jakob. Jakob war nicht besser als Esau. Das sehen wir ja auch in seiner Geschichte. Aber von Natur aus waren sie gleich vor Gott. Sünder, verlorene Sünder in sich selbst. Solche, die Gott nicht verherrlichten. Also was den Unterschied ausmacht, das ist die Gnade Gottes im Leben Davids. Speziell hier auch in den Kapiteln, die wir hier vor uns haben, die zurechtbringende Gnade Gottes. Gott bringt zurecht. Gott lässt Saul seinen eigenen Weg bis zum bitteren Ende gehen und Gott bringt David auf seinem bösen Wege zurecht. Wir haben also in David hier schon einen Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, in dem die Gnade Gottes erschienen ist. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit, Treue, so könnte man auch weitergehen. Das machte also den Unterschied. Und so begegnet uns hier in der Zeit Davids in Ziklag nicht ein König, ein Mann, der in und aus sich selbst einen Vorzug gegenüber anderen gehabt hätte, sondern die Gnade Gottes, die auch uns Sündern in Christus Jesus erschienen ist und die allen Sündenschaden in unserem Leben wieder gut machen kann. Darum geht es. David war also einer, den die Gnade fand, der von der Gnade lebte, von nichts anderem. Man könnte diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, überschreiben mit den Worten eigene Wege oder Wege des Unglaubens. Und diese Zeit, von der hier die Rede ist, es war nach Vers 7, 16 Monate. Immerhin, 16 Monate, müssen wir bedenken, eine lange Zeit, standen für David unter einem äußerst negativen Vorzeichen. David hatte sich bei dem Philisterkönig Achish vor der Verfolgung durch Saul in Sicherheit gebracht und nach eigenem Wunsch wurde ihm dann eine Stadt als Wohnort zugewiesen, die Stadt Ziklag. Und das war weit genug vom Hof des Philisterkönigs entfernt, um seine eigenen Pläne zu verwirklichen. Nach dem Motto früherer Zeiten in Russland. Russland ist groß und der Zar ist weit. Von Ziklag aus startete David dann mit seinen Leuten, die sich inzwischen mit ihren Familien um ihn geschart hatten, seine Feldzüge, nicht wie er es dem König Achish meldete, in das Südland Judas und in andere Gebiete, sondern unter anderem in das Land der Amalekiter, einer der Erzfeinde Israels. Und um sein falsches Spiel nicht auffliegen zu lassen, ging er schonungslos gegen die Bewohner dieser Länder vor, sodass niemand von den Überfallenen ihn verraten konnte. Wir lesen das in den Versen 9 folgende. Und so oft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. Kam er dann zu Achish und Achish sprach, wo seid ihr heute eingefallen? So sprach David in das Südland Judas oder in das Südland der Jerachmeeliter oder in das Südland der Keniter. David aber ließ weder Mann noch Frau lebend nach Gat kommen, denn er dachte, sie könnten uns verraten. So tat David, und das war seine Art, solange er im Philisterland wohnte. Es war seine Art, das heißt, er handelte ständig so. Das war nicht mal ein Ausrutscher, sondern in diesen 16 Monaten ging David diesen eigenen, sehr notvollen, verhängnisvollen Weg, diesen brutalen Weg, möchte man auch sagen. Er handelte ständig so, es war seine Art. Es war also eine böse Zeit der Lüge, der Heuchelei und des Blutvergießens, eine Zeit, in der die Gegenwart Gottes für David offensichtlich keine Rolle mehr spielte. Als gäbe es keinen Gott, so handelte David hier. Das müssen wir uns einmal vergegenwärtigen. Dann holen wir ihn herunter von dem hohen Sockel, auf den wir ihn gerne stellen im Blick auf seine Gottesfurcht und seine Frömmigkeit. Wir fragen uns, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Nun, die Situation hatte sich für David zugespitzt. Sie hatte sich nicht gerade günstig entwickelt. Er befand sich auf der Flucht vor Saul und er trug in dieser Zeit eine große Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für seine Angehörigen und dann eben auch für die vielen, die mit ihm unterwegs waren, die sich ihm angeschlossen hatten und deren Familien. Das war keine Kleinigkeit. Und es gab inzwischen kaum noch Möglichkeiten, sich zu verbergen. Und sicherlich machten sich auch seelische Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Menschlich gesehen kann man seinen Entschluss, endlich vor Saul seine Ruhe zu haben, gut verstehen. Das müssen wir immer wieder sagen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, von denen wir wissen, dass sie einen verkehrten Weg gehen, einen falschen Weg, dass wir durchaus rein menschlich gesehen für sie ein gewisses Verständnis haben können, zumal wir selbst solche Wege gegangen sind und immer wieder in der Gefahr stehen, eigene Wege zu gehen. Aber wir müssen das Ganze dann doch eben im Lichte Gottes immer wieder betrachten und beurteilen. Und da gibt es für David keine Entschuldigung. Für niemanden, auch unter uns, gibt es irgendeine Entschuldigung, wenn wir Wege gehen, die vor Gott nicht recht sind. David verließ den Weg des Glaubens und begab sich auf einen eigenen Weg mit all den notvollen Folgen und vor allen Dingen der Verunehrung Gottes. Das steht ja ganz oben an. Es geht nicht in erster Linie um die Folgen eigener Wege für uns, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir Gott Schande bereiten auf solchen Wegen. Das ist das, was uns in erster Linie bewegen sollte. Auch im Blick auf Zeiten, in denen wir zurückschauen und Buße tun. Es geht nicht in erster Linie darum, dass die falschen Wege, die notvollen Wege begleitet waren dann auch von bestimmten Folgen, sondern es geht darum, dass wir Gott Schande bereitet haben in unserem Leben. Und wir haben von daher es nötig, uns darunter zu beugen und dürfen dann aber auch dankbar und frohen Herzens die Vergebung Gottes durch das Blut Jesu für uns in Anspruch nehmen. Du wirst inne werden und erfahren, was für Jammer und Herzeleid es bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen, ihn nicht zu fürchten. Das musste David dann allerdings auch erleben und erfahren. Aber er durfte es auch erfahren, dass Gott für die Folgen der Sünde gerade steht. Das ist etwas ganz Großartiges. Er vergibt nicht nur, sondern er nimmt sich auch der Folgen an. Und das sehen wir dann später hier bei David. Diese eigenen Wege sahen zunächst sehr erfolgversprechend aus. Wir haben es ja gehört hier in Vers 4. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Das war doch ein Erfolg, oder nicht? Das war doch genau das, was David beabsichtigt hatte, als er sich auf dem Weg nach Achish, zu Achish begab, um dort Schutz zu haben vor den Nachstellungen Sauls. Das war es doch. Und er hatte Erfolg. Als Saul das angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Er ließ also ab von seiner Verfolgung. So kann das sein, ja, dass uns auch auf krummen Wegen dann manchmal zunächst Erfolg beschert ist. Aber am Ende, wie das dann am Ende aussieht, das ist die Frage. Am Ende, darauf kommt es an. So lesen wir im Psalm 73, so haben wir heute Morgen auch in der Andacht gelesen, von Bogatzki aus dem Propheten Maleachi. Es kommt auf das Ende an, nicht in erster Linie auf den Anfang. Und das Ende war zunächst einmal schrecklich für David. Also wir wollen uns nichts vormachen, wenn wir eigene Wege gehen, Wege des Unglaubens, auf denen Gott für uns keine konkrete Rolle spielt und es zunächst sehr rosig aussieht, wollen wir uns nichts vormachen. Es wird das dicke Ende kommen, auf jeden Fall. Ausschlaggebend für das Verlassen des Glaubensweges war, dass David bei sich selbst dachte. Oder wie es hier heißt, David aber dachte in seinem Herzen. Das bedeutet, dass David in seinem Denken Gott ganz ausgeschlossen hatte in dieser Zeit. Und Gott spielte in seinem Denken, in seinem Herzen gar keine Rolle. Das ist unglaublich. Nachdem er erfahren hatte, wie wunderbar Gott ihn bisher bewahrt hatte vor Saul und durchgebracht hatte, durch alle Nöte hindurch, spielte der Herr in diesen 16 Monaten für David keine Rolle in seinen Gedanken. Er dachte in seinem Herzen. Seine Gedanken waren nicht auf Gott und sein Wort, auf Gottes Willen ausgerichtet. Er fragte nicht nach den Wegen Gottes, sondern er blieb bei sich selbst stehen, drehte sich um sein liebes Ich und ging dementsprechende Wege der Gottlosigkeit. Wie Gott über die Dinge dachte, das war jetzt für ihn nicht mehr maßgebend. Er machte sich seine eigenen sorgenvollen Gedanken über die Zukunft. Er dachte, eines Tages wirst du doch in die Hände Sauls fallen. Er dachte das bei sich selbst. Er dachte nicht, Herr, was sagst du dazu? Es sieht kritisch aus. Was soll ich jetzt machen? Er sah also nicht mehr auf die Allmacht Gottes und auf den Schutz Gottes, sondern auf die gegenwärtigen notvollen Umstände und zog daraus seine Schlüsse für die Zukunft. Und dementsprechend handelte er. Das, was Gott ihm sogar durch den Mund seines Feindes Saul hatte sagen lassen, interessierte ihn nicht mehr. Wenn wir in das 26. Kapitel hineinschauen, lesen wir am Ende, also in der letzten Begegnung, die David mit Saul gehabt hat, folgendes. Saul sprach zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David. Aber auch die Zwiespältigkeit im Herzen Sauls. Gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es ausführen und vollenden. Und David zog seine Straße, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Du wirst es ausführen und vollenden. Das waren Worte aus dem Munde Sauls. Spielte alles für David keine Rolle in dieser Situation. Eines Tages werde ich doch in die Hände Sauls fallen. Das waren seine Gedanken. So kann es also sein im Leben eines Gotteskindes. Wir sprechen ja hier nicht von Ungläubigen, von Menschen, die außerhalb der Gemeinde Jesu ihren Weg gehen, sondern wir sprechen von solchen, die durchaus eine Herzensverbindung haben zu Gott. Wir sprechen über Gottes Kinder. Man gibt sich den eigenen, von Gott unabhängigen, von Gott losgelösten Gedanken hin, die immer mehr Macht über einen gewinnen. Und das kann sogar dahin führen, dass man völlig verblendet wird und die eigenen Wege für Gottes Wege hält. Ich will nicht sagen, dass das bei David der Fall gewesen ist, dass ihm gar nicht mehr das Gewissen schlug. Aber die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit war gegeben, sie war Realität im Leben der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und der Herr Jesus sagt seinen Jüngern voraus, sie werden euch verfolgen und sie werden meinen, sie täten Gott einen Gefallen damit. Und das herausragende Beispiel haben wir ja an Saulus von Tarsus, an Paulus, der Wohlgefallen daran hatte, als man Stephanus steinigte. Der hatte kein schlechtes Gewissen, im Gegenteil, der dachte, er täte Gott damit einen Gefallen, einen Dienst. So verblendet kann der Mensch sein. Er kann so überzeugt sein von seinen eigenen Wegen, dass er gar kein schlechtes Gewissen mehr hat auf diesen Wegen. Das ist eine böse Geschichte. Und wenn wir die Möglichkeit in Erwägung ziehen, auch für uns persönlich, dann ist das ja schon etwas. Immer dann, wenn wir wissen und merken und spüren, das könnte uns eventuell auch passieren, dann ist das schon ein guter Ansatz für uns. Dann sind wir auf der Hut, dann gehen wir damit zum Herrn und sagen, Herr, erbarm dich über mich. Überlass mich nicht mir selbst, sondern halte deine Hand darüber, auch im Alter. Nicht wahr? Wir müssen ja nicht meinen, dass nur junge Leute auf schlechte, böse Wege kommen könnten, sondern auch im Alter kann das passieren. Wir denken an Salomo, der im Alter zu Fall kam. Viele Gotteskinder sind gerade im Alter auf notvolle Wege geraten. Das Alter spielt also keine Rolle in dieser Frage. Man handelt da nicht mehr aus dem Glauben, sondern aus dem Unglauben heraus. Und es ist dabei die Frage, ist der Unglaube nun die Wurzel dafür, dass wir bei uns in unserem eigenen Herzen denken, unabhängig von Gott? Oder aber sind die eigenen Gedanken die Wurzel des Unglaubens? Ich meine, dass beides zusammengehört. Das eine bedingt das andere. Man kann die eigenen Gedanken nicht trennen vom Unglauben, den Unglauben nicht von den eigenen Gedanken. Das gehört einfach zusammen. Nichts wiegt in den Augen Gottes so schwer wie der Unglaube, der sich von Gott abwendet und sich den Hilfsquellen zuwendet, die man sich nach eigenen Gedanken auswählt. Luther hat einmal gesagt, alle anderen Sünden sind im Vergleich zur Sünde des Unglaubens Puppensünden. Was meint er damit? Nun, die schwerwiegendste Sünde ist der Unglaube, das meint er damit. Alles andere dagegen ist, ja, sind Puppensünden, so nennt er das. Nichts entehrt Gott so sehr wie der Unglaube. Schauen wir uns das einmal an, was der Römerbrief über Abraham zu sagen hat. Römer Kapitel 4, die Verse 20 und 21. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, an dem, was Gott ihm versprochen hatte, durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Wir ehren Gott durch den Glauben. Abraham ehrte Gott durch den Glauben, durch das Vertrauen. Er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, was Gott versprochen hat, das kann er auch tun. Das kann er auch tun, das wird er auch tun. Das wusste Abraham und er ehrte Gott durch den Glauben. Wer Gott das Vertrauen entzieht, wer Gott nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, so sagt es Johannes in seinem ersten Brief. Das bedeutet im Klartext, was du uns versprochen hast, Herr, das stimmt nicht. darauf können wir uns nicht verlassen. Du bist ein Lügner. So würden wir nicht mit Gott reden, oder? So wie Hiob auch an verschiedenen Stellen mit Gott redete. Das würden wir nicht wagen, so etwas zu tun. Aber das ist durchaus kein Vorzug und kein Vorteil für uns. Manchmal ist es gut, solche Worte einmal vor Gott auszusprechen. Da erschrecken wir vor uns selbst, was das bedeutet, wenn wir Gott und seinem Wort nicht vertrauen und aufgrund dieser Tatsache eigene Wege gehen, Wege des Unglaubens. Gott aussparen aus unserem Denken, gar nicht mehr nach dem Willen Gottes fragen. Dann erschrecken wir vielleicht, wenn wir das mal aussprechen: Herr, ich habe dich zum Lügner gemacht. Vergib mir bitte. Darum, weil das so eine schwerwiegende Sünde ist, die Sünde des Unglaubens, darum bindet nichts so sehr die wohltuenden Hände Gottes wie gerade der Zweifel an Gottes Liebe, an Gottes Barmherzigkeit, an Gottes Zuverlässigkeit in dem, was er verheißen hat in seinem Wort. Das sagte einmal eine alte Schwester zu Eva von Thiele Winkler: Zweifeln Sie niemals an der Liebe Gottes. Zweifeln Sie niemals an der Liebe Gottes. Aber das ist das Problem, das wir haben. Als der Herr Jesus in Nazareth wirkte, da konnte er nur wenige Wunder tun aufgrund ihres Unglaubens, so heißt es. Der Unglaube bindet die Hände Gottes, bindet sein Handeln. Und dass Israel nicht in das verheißene Land einziehen konnte, war auf ihren Unglauben, auf seinen Unglauben zurückzuführen. Im Grunde genommen ist der Unglaube die Wurzel aller anderen konkreten Sünden. Alles entspringt aus dem Unglauben. Und umgekehrt, haben wir Glauben, dann folgt auch das christliche Verhalten. Spurgeon verglich den Glauben mit einer Bienenkönigin. Ich habe vielleicht schon mal dieses Beispiel hier gebracht. Gelingt es dem Imker, die Königin in den Stock zu bekommen, dann folgen alle anderen nach. Er sagt, Spurgeon sagt: Suche dir die Bienenkönigin des Glaubens zu sichern und alle anderen Tugenden werden ihr folgen. Und immer wieder lesen wir in den Evangelien, dass der Herr Jesus die Jünger tadelte wegen ihres Kleinglaubens, nicht wegen zu großen Glaubens. Es gibt auch eine Vermessenheit, dass ich etwas glaube, was Gott gar nicht versprochen hat in seinem Wort. Das ist Vermessenheit. Das gibt es auch. Ansonsten freut sich der Herr immer wieder darüber, wenn wir ein großes Vertrauen haben zu ihm, zu seiner Liebe und zu seinem Wort. Wir fragen uns, wie kommt es, dass wir so große Probleme damit haben? Oder gibt es jemanden unter uns, der keine Probleme hat an dieser Stelle, der sagen könnte: Also, ich habe immer Glauben, gar keine Probleme. Der hat nämlich ein großes Problem. Wer nämlich keine Probleme hat, niemals gesehen und gemerkt und gespürt hat, was da in unseren Herzen an Zweifeln und Auflehnung Gott gegenüber steckt und dass wir von Natur aus eben keinen Glauben haben, wer das nie gesehen hat, der hat allerdings ein sehr großes Problem. Der muss sich fragen, ob sein Glaube wirklich echt ist. Ich hoffe, dass wir alle dieses Problem kennengelernt haben bei uns selbst und im eigenen Herzen. Wir kommen von Ostern her und wissen, dass die Jünger es zunächst nicht fassen konnten, dass der Herr Jesus auferstanden war, leiblich auferstanden war von den Toten. Und das betraf nicht nur einen Thomas, der ja vom Herrn Jesus eine extra Lektion bekommen hat, sondern es betraf auch die anderen Jünger. Der Herr schalt sie wegen ihres Kleinglaubens oder wegen ihres Unglaubens. Sie alle hatten Probleme damit. Aber dem Thomas wurde eine ganz besondere Begegnung mit dem Herrn Jesus zuteil. Und in dieser Begegnung sagte der Herr Jesus zu ihm: Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Du willst etwas sehen, bevor du glaubst, aber das ist nicht der Weg Gottes, sondern der Weg Gottes lautet: erst glauben, dann sehen. Und dieses Sehen steht stellvertretend für alles, was wir wahrnehmen mit unseren Sinnen. Steht auch für unser Empfinden, steht für unsere Gefühle, steht auch für unsere Erfahrungen, die wir machen. Es heißt nicht, selig sind die sehen oder erfahren und dann glauben, sondern es heißt, selig sind die glauben und nicht sehen. Im Augenblick gar nicht sehen von dem, was Gott gesagt hat oder aber von seiner Liebe, von seiner großen Gnade. Das war also das Problem von Thomas und sicherlich auch das Problem all der anderen Jünger. Wir wollen sehen und dann glauben. Das ist auch unser Problem von Natur aus. Das Sehen steht für alles, was wir wahrnehmen in irgendeiner Weise. Wir wollen gerne im Schauen wandeln und nicht im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Zusagen. Das göttliche Prinzip lautet: erst glauben, dann erfahren und nicht umgekehrt. Das bedeutet nicht, dass wir keine Erfahrungen machen mit dem Herrn Jesus. Wir machen oft wunderbare Erfahrungen. Die letzten Monate waren für uns gespickt, voll von wunderbaren Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Herrn. Aber immer ging es erst durch den Glauben. Immer hieß es erst, dem Herrn vertrauen, seinem Wort zu vertrauen. Dann machen wir auch Erfahrungen. Und die Erfahrungen legen wir zurück zu den Füßen Jesu. Und dann geht es aus Glauben in Glauben. Ein Glaubensschritt nach dem anderen. So ist es. So sollte es sein. Nachdem der Herr das Volk Israel mit mächtiger Hand vor den Ägyptern errettet hatte und sie durch das Rote Meer geführt hatte, da heißt es, ich lese das einmal, 2. Mose, Kapitel 14, Vers 31, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Erst sahen sie, erst erfuhren sie, sie sahen die mächtige Hand Gottes. Und dann glaubten sie, das war typisch für das Volk Israel während der Wüstenwanderung. Sie wollten immer was sehen. Sie wollten immer erst etwas erfahren, dann hatten sie auch Glauben. Aber so geht es nicht. Und so sagt der Psalmist im Psalm 103, Vers 7, er, nämlich Gott, hat Mose seine Wege geoffenbart in seinem Wort, wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Die Israeliten lebten von ihren Erfahrungen, von dem, was sie sahen. Mose lebte von dem, was er hörte. Vom Wort Gottes. Gott ließ ihn seine Wege wissen. Er sagte zu Mose, dieses ist mein Wille und jenes ist mein Wille. Und Mose glaubte dem Wort Gottes. Die Israeliten glaubten nicht, sie fingen an zu murren. Aber als sie sahen, da glaubten sie. Da können wir uns vorstellen, was wir von diesem Glauben zu halten haben. Nämlich gar nichts, überhaupt nichts. Und diesen Unterschied macht der Herr Jesus auch in den Evangelien, in seinen Begegnungen mit Menschen, von denen es auf der einen Seite heißt, sie glaubten, aber wenn es darauf ankam, war da nichts. Selbst seine Jünger versagten. Das war das Problem also auch bei David. Er gab sich dem Unglauben und den eigenen Gedanken hin, weil er die Spannung zwischen Gottes Verheißungen, zwischen Gottes Versprechungen und seiner Erfahrung nicht mehr ertragen wollte und nicht mehr ertragen konnte. Er sah nicht, dass seine Lage sich besserte. Das war's. Er sah das nicht. Er erfuhr das im Augenblick nicht. Das Gegenteil war der Fall. Es wurde immer enger, immer notvoller für ihn. Er hatte die Verheißung Gottes. Er hatte das Versprechen Gottes, einmal auf dem Königsthron zu sitzen. Er war ja schon gesalbt, auch wenn das hier ganz anders aussah. Und das machte ihm Not, dass es so anders aussah. Und deshalb ging er eigene Wege, verließ den Weg des Glaubens, des Vertrauens auf Gottes Verheißung, dachte bei sich selbst und suchte sich seinen eigenen Weg. Er hielt die Spannung nicht mehr aus. Darum kam er also auf dumme Gedanken. Und das ist immer das Problem auch bei uns. Denn manchmal kann es sehr eng werden. Und da geht es darum, dass wir der Gnade Gottes umso mehr vertrauen. So versucht der Mensch, wenn er erweckt ist, es ist bei der Bekehrung so, ja, wenn ein Mensch wirklich zum lebendigen Glauben an Christus durchdringt, geht das oft so, dass er zunächst einmal versucht, sein Leben zu bessern. Er wird erweckt. Er fängt an, sich als Sünder zu erkennen. Und er weiß, das geht so nicht. Da muss das eine oder andere in deinem Leben muss verändert werden. Da fängt er an, sich zu verbessern und meint, er könne dann mit der Gnade Gottes und mit der Liebe Gottes rechnen. Aber der Herr Jesus will uns so haben, wie wir sind. Als unverbesserliche, von unserer Seite aus unverbesserliche Sünder, als hoffnungslose Fälle. So nimmt er uns an. Anders will er uns nicht haben. Da dürfen wir dann froh sein über seine Gnade für Sünder. Und das gilt nicht nur für den Anfang unseres Glaubenslebens, sondern das gilt auch für unser ganzes Glaubensleben. Wir rechnen immer mit der Gnade Gottes für Sünder, auch wenn sich wunderbare Dinge in unserem Leben verbessert haben, rein äußerlich und auch innerlich. Wenn wunderbare Dinge in unserem Verhalten sich verändert haben, zum Positiven, dann rechnen wir doch allein mit seiner Gnade für unverbesserliche Sünder. Wir rechnen mit ihm, nicht mit uns. Rosenius sagt dazu, im Blick auf unser weiteres Glaubensleben, also nicht nur im Blick auf die Bekehrung, Rosenius sagt dazu, später im Glaubensleben gilt es weiterhin auf dieselbe Weise, sich allein an Christus und sein Wort zu halten, trotz alles dessen, was man sieht, fühlt oder bei sich und seinem Gott erfährt. Selig sind also, die nicht sehen und doch glauben, auch später, unser ganzes Leben hindurch. Wir leben im Glauben. Und erfährt man das Gegenteil von dem, was Gott in seinem Wort verheißen hat, so gilt es weiterhin im Glauben auszuharren. Und sonst heißt es irgendwann auch von uns, er oder sie dachte bei sich selbst. Die Folge davon sind dann die eigenen Wege, die Wege des Unglaubens, die wir fürchten sollten, um Gottes Willen. Es ist also eine tief verwurzelte Neigung in uns, der Erfahrung und den eigenen Gedanken mehr zu vertrauen als dem Wort Gottes. Und das steckt seit dem Sündenfall in uns drin. Seit dem Sündenfall sind wir nicht mehr in der Lage, der Liebe Gottes und der Zuverlässigkeit Gottes in seinem Wort zu vertrauen. Sind wir nicht mehr in der Lage dazu. Hast du diesen Bankrott vor Gott schon einmal erklärt, an dieser Stelle, was den Glauben angeht? Der Glaube ist nicht eine natürliche Sache. Hat nichts damit zu tun, dass wir auch auf der rein menschlichen Ebene ohne Christus Menschen vertrauen oder in bestimmten Situationen ein gewisses Vertrauen haben. Das hat mit diesem Vertrauen zu Gott gar nichts zu tun, überhaupt nicht. Es kann uns als ein Bild dienen, als ein Gleichnis dienen. Aber Glauben an Gott, an seine Liebe, an seine Verheißung haben wir seit dem Sündenfall gänzlich verloren. Da glauben wir dem Teufel und dem eigenen Herzen mehr als dem lebendigen Gott. Das war ja die Sünde, ja? Gott hatte gesagt, aber sie glaubten dem Herrn nicht, sondern und seiner Liebe vor allen Dingen nicht, sondern sie glaubten dem Teufel. Und das steckt jetzt tief in uns drin. Das steckt in dir, das steckt in meinem Herzen, das steckt in unser aller Herzen. Wir haben diese Fähigkeit zu glauben verloren. Wir sind geprägt von einem angeborenen Misstrauen Gott gegenüber. Das ist schrecklich, ja? Das ist das Werk des Teufels an unserer Seele seit dem Sündenfall. Es gab nur einen einzigen, ihr Lieben, der Gott geehrt hat durch den Glauben. Und das ist der Herr Jesus Christus. Der einzige, der über diese Erde gegangen ist und hat seinem himmlischen Vater völlig vertraut. Selbst seine Feinde mussten das in ironischer, spöttischer Weise sagen, er hat Gott vertraut, der helfe ihm jetzt, als er am Kreuz hing. Er hat Gott vertraut, das sagten seine Feinde. Und es war so, er hat Gott vertraut, bis zum Tod am Kreuz. Ich will mein Vertrauen auf Gott setzen. So heißt es im Hebräerbrief. Und zwar prophetisch aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 3, auf Jesus bezogen. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und das bedeutet für uns, dass wir nur in ihm, in Christus, Vertrauen zum himmlischen Vater haben, zu seinem Wort und seiner Liebe. Nur in Christus, nur in ihm. Darum ist diese Übersetzung aus dem Galaterbrief so wertvoll, dass Paulus schreibt, was wir leben, das leben wir jetzt nicht aus uns selbst heraus, das leben wir im Glauben des Sohnes Gottes. Nicht nur im Glauben an den Sohn Gottes, sondern im Glauben des Sohnes Gottes, in seinem Glauben, denn er ist der Einzige, der geglaubt hat. Und in ihm haben wir diesen Glauben, den der Heilige Geist dann ja auch ganz praktisch in uns wirkt, in ihm haben wir den Glauben, der Gott ehrt und Gott verherrlicht. Und zwar für das, was Gott will. Das ist jetzt ganz wichtig noch, dass wir das begreifen. Wir können uns nicht irgendetwas wünschen, irgendetwas vorstellen, irgendeinen Willen haben und dann meinen, ja, jetzt gehen wir im Glauben diesen Weg. Das ist kein Glaube, sondern dieser Glaube in Christus Jesus setzt immer voraus, dass Gott uns seinen Willen kundgetan hat, dass er uns seinen Willen geoffenbart hat in seinem Wort. Und es gibt viele, viele Stellen in der Bibel, wo Gott seinen Willen offenbart, wo er uns sagt, was er will, was seinem Ratschluss entspricht, was seinem Herzen gefällt, woran er Freude hat. Und das dürfen wir im Glauben in Christus Jesus aufnehmen. Das dürfen wir glauben. Im Grunde genommen ist es ein Glaube für Gott, damit er sich verherrlichen kann in unserem Leben, damit seine Werke offenbar werden in unserem Leben. Merken wir, das ist ein Unterschied, ob ich mir irgendwie was aussuche oder wünsche und sage, so, jetzt glaube ich das auch, oder ob ich eine Offenbarung Gottes habe, hier in der Bibel, eine Verheißung Gottes und sage, ja Herr, das ist dein Wille. Ihr sollt mein Angesicht suchen, sagt David. Darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Nicht, weil ich das will oder wünsche, sondern weil du es mir gesagt hast. Und jetzt darf ich auch wissen, dass in dem Augenblick, wo ich dich suche, du dich von mir finden lässt. Das darf ich glauben in Christus Jesus, gewirkt durch den Heiligen Geist. Also für das, was Gott will, nicht für das, was wir wünschen oder wollen. Und da, wo wir keine Klarheit haben über den Willen Gottes, da heißt es dann allerdings zu sagen, Herr, ich weiß es nicht, ob das deinem Willen entspricht. Wenn es dein Wille ist, dann will ich jetzt im Namen Jesu auch glauben, dass du es tust, ja, wenn es dein Wille ist. Aber es gibt klare Verheißungen, wo wir sagen müssen, das ist Gottes Wille. Nicht wahr? Ich kann zum Beispiel nicht sagen, Herr, gib mir mehr Geduld, wenn es dein Wille ist. Das ist blanker Unsinn. Es ist Gottes Wille, dass ich mehr Geduld habe. Diese Geduld hat er mir grundsätzlich in Christus, seinem Sohn, geschenkt und sie will sich auswirken jetzt in unserem Leben. Da darf ich im Glauben beten. Um Weisheit darf ich im Glauben beten. Jakobus Kapitel 1. Da brauche ich nicht zu sagen, wenn es dein Wille ist, Herr, schenk mir Weisheit. Nein, es ist Gottes Wille. Jetzt bete ich im Namen Jesu, in Christus Jesus. Und da wird mir diese Weisheit auch zuteil werden. Alles, was Gott will, was klar ist von der Schrift her, da bin ich sogar, um jetzt ein wenig gesetzlich zu sprechen, obwohl es kein Gesetz ist, da bin ich verpflichtet, Gott zu glauben. Und wenn ich ihm nicht glaube, dann mache ich ihn zum Lügner. Nichts anderes. Ich binde seine Hände. Ich darf zugeben, Herr, von Natur aus habe ich diesen Glauben nicht. Ich habe ihn nur in deinem Sohn. Aber dann darf ich auch im Namen Jesu glauben. Darf ich sagen, jetzt will ich im Namen Jesu glauben. Und dann wird Gott auch das tun, was er verheißen hat. So lasst uns in Christus, in seinem Glauben bleiben und somit nicht im Schauen, sondern im Glauben leben. In Christus wollen wir unsere Augen für das Sichtbare verschließen und auf den Unsichtbaren schauen in seinem Wort. als sähen wir ihn, wie von Mose gesagt wird. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Und in ihm wollen wir die Gedanken Gottes ergreifen und nicht, wie David es hier tat, bei uns selbst denken, unabhängig von Gottes Geist und Gottes Wort. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu. Wie sollten wir auch anders kommen als von Natur aus Ungläubige? Du möchtest uns unsere große Schuld des Unglaubens vergeben. Und wir wollen dir danken, dass du diesen Unglauben mit ans Kreuz genommen hast, ein für alle Mal. Und dass wir mit deinem Glauben rechnen dürfen, Herr Jesus, mit dem, was dein Heiliger Geist dann in uns wirkt. Hab Dank für die Zuverlässigkeit deines Wortes. Hab Dank für deine große Liebe zu uns in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Hab Dank für dein Wort auch in dieser Stunde. Gib Gnade, dass es weiter in uns wirkt, auch wenn wir nach Hause gehen. Dass es nicht leer zurückkommt, das hast du verheißen, Vater im Himmel. Und das wollen wir auch im Namen Jesu glauben. Amen.